ARD.
Es gibt einen Teil der Gesellschaft, ja, das war bei der Digitalisierung schon so, so dieses Hihi, ich weiß ja nicht mal, wie man den Computer einschaltet, so als dieses Kokettieren mit der eigenen Inkompetenz, das finde ich irgendwie total unangenehm, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht und das liegt daran, dass es sowieso nicht wert ist, gewusst zu werden. Das ist leider eine Haltung, die man, glaube ich, immer noch antrifft.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
In der heutigen Folge sprechen wir über einige der drängendsten Themen unserer Zeit. Den Klimawandel, die Digitalisierung und die gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns bevorstehen. Unser Gast ist Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation und Spiegel-Bestseller-Autor. Und ich kann dazu sagen, eine Kolumne beim Spiegel gibt es auch, die sich immer zu lesen lohnt. Seine aktuellen Bücher »Männer, die die Welt verbrennen« und das etwas ältere »Das Experiment sind wir« bieten tiefgreifende Analysen zu den Kräften, die unsere Welt und unser Klima verändern. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich diese Themen auf die Schule und das Bildungssystem auswirken und welche Verantwortung die Bildung bei der Bewältigung dieser Herausforderung trägt. Lieber Christian, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie hoffnungsvoll bist du, dass wir angesichts der multiplen Krisen unserer Jetztzeit noch in eine Zukunft steuern, in der die Menschheit weiter auf diesem Planeten existiert?
Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass die Menschheit in nächster Zeit zu existieren aufhört. Ich befürchte aber schon, dass uns ziemlich ungemütliche Zeiten bevorstehen. Und gleichzeitig aber gibt es durchaus auch einige Anlässe zur Hoffnung. Also es passieren im Moment viele Dinge, die für viele Leute überraschend schnell, überraschend gravierende Auswirkungen haben werden. Aber es passieren auch viele Dinge, die möglicherweise für viele Menschen überraschend schnell, überraschend positive Auswirkungen haben werden. Und die rutschen im Moment so ein kleines bisschen auf den Blick. Das andere ist, also ich habe drei Kinder, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als optimistisch in die Zukunft zu blicken. Ja? Also mir ist sehr daran gelegen, dass die ein ebenso lebenswertes Planeten auf diesem führen können wie ich und natürlich alle anderen Kinder auch. Und da werden wir alle gemeinsam dran arbeiten müssen.
Ich habe das deshalb auch so überspitzt gesagt, weil ich glaube, du relativ am Anfang von Das Experiment sind wir auf die große Beschleunigung zu sprechen kommst. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ein exponentielles Wachstum zwischen 1950 und jetzt auf, ich glaube, insgesamt über 20 Gebieten der Menschheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Unfähigkeit des Menschen, exponentielles Wachstum zu begreifen, was wir auch schon während der Corona-Zeit gemerkt haben. Ja, wie schwierig ist es eigentlich, sich vorzustellen, was exponentielles Wachstum ist? Vielleicht ganz kurz, weil mich das so fasziniert hat und ich es auch weiterhin benutze. Kannst du dieses Dollar-Beispiel einmal ganz kurz den Zuhörenden präsentieren. Also die 10.000 Dollar sind es, glaube ich, die man monatlich bekommt.
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das aus dem Kopf so richtig hinkriege jetzt. Also die Frage ist sozusagen, willst du jeden Monat doppelt so viel wie im Monat davor?
Und wir können bei 1 Euro anfangen.
Wir fangen bei 1 Euro oder 1 Dollar an und du kriegst die nächsten 24 Monate sind es, glaube ich, irgendwie jeden Monat doppelt so viel wie im Monat davor. Oder möchtest du ab jetzt die nächsten 24 Monate jeden Monat 10.000 Dollar? Ich habe aber die Summe jetzt nicht im Kopf, die am Ende rauskommt bei der Verdopplerei, aber die ist irgendwo im Millionenbereich. Und
genau, wir haben beim einen, glaube ich, 240, klar, 240.000.
10 mal 24, ja, klar.
Und ich glaube, beim anderen waren wir kurz über 3 Millionen.
Wie gesagt, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Das Beispiel, das ich am liebsten eigentlich mittlerweile benutze, weil es nämlich tatsächlich auch, steht auch im Buch, weil es im Endeffekt aus der Kognitionspsychologie kommt, ist das mit den Seerosen, also die aus dem sogenannten Cognitive Reflection Test von Shane Frederick, auf einem Teich wachsen Seerosen, die ihre Fläche jeden Tag verdoppeln. Wenn der Teich nach 48 Tagen komplett zugewachsen ist, wie lange hat es gedauert, bis er halb zugewachsen ist?
Ja.
Kurze Denkpause.
Und man denkt,
du kennst es schon.
Genau, und man denkt, naja, in der Hälfte der Zeit, weil das Intuitive, dieses kurz, wahrscheinlich Daniel Kahnemann würde sagen, das ist das schnelle Denken. Und das führt uns komplett aufs Glatteis, genau.
Richtig. Also tatsächlich ist es so, Shane Frederick, von dem dieser Cognitive Reflection Test stammt, ist jemand, der mit Daniel Kahnemann zusammengearbeitet hat. Mhm. Also der stammt aus dem gleichen Stall sozusagen. Und die richtige Antwort ist natürlich, wenn das 48 Tage dauert, dann ist der See nach 47 Tagen erst halb zugewachsen, weil die letzte Verdoppelung eben so groß ist, dass sie die komplette zweite Hälfte zumacht. Und das ist eben in doppelter, wie du gerade sagst, in doppelter Hinsicht kontraintuitiv. Erstens ist bei diesem Verdoppelwachstum, also beim exponentiellen Wachstum ist ja, wenn sich was immer wieder verdoppelt, ist nach 24 Tagen noch viel weniger passiert. Also der lineare Anstieg, jeden Tag wird es um die gleiche Menge mehr, so wie bei den 10.000 Euro im Monat, der ist am Anfang schneller. Also diese Exponentialkurve, die liegt am Anfang unter der linearen Kurve, die so gleichmäßig gerade ansteigt. Aber am Ende, wenn dann die immer größeren Verdopplungen kommen, dann biegt sich die Kurve halt sehr steil nach oben und die letzten Verdopplungen sind dann plötzlich riesengroß. Und das ist total kontraintuitiv und das ist etwas, womit wir Menschen enorme kognitive Probleme haben. Diese Frage hier mit dem Cognitive Reflection Test, der besteht nur aus drei Fragen, die eben alle auf dieses schnelle Denken, langsame Denken abzielen. Es gibt immer sozusagen die intuitive Antwort und die ist immer falsch und eine richtige Antwort, da muss man aber sozusagen der Intuition auf die Finger klopfen und sagen, halt die Klappe. Dann kommt man auf die richtige Antwort, aber ungefähr die Hälfte der Menschen macht es eben immer falsch. Und bei der Seerosenaufgabe macht es auch ungefähr die Hälfte der Menschen falsch und die meisten von denen, die es falsch machen, sagen 24. Und interessant ist, dieses gleiche Phänomen siehst du sogar, wir kommen vielleicht später nochmal, wenn wir über Klima reden, auch nochmal auf Beispiele, das siehst du auch bei Expertinnen und Experten in ihren jeweiligen Fachbereichen. Mhm. Die machen genau den gleichen Fehler, wie wir alle oder viele von uns bei diesem Seerosenbeispiel machen. Also wir Menschen sind nicht nur schlechterin, diese Aufgaben zu bearbeiten, sondern wir bilden uns aber leider auch noch ein, dass wir sie gut bearbeiten könnten.
Jetzt mag sich der eine oder andere vielleicht denken, warum sprechen wir über Seerosen und exponentielles Wachstum? Ich kann das vielleicht mal an einem anderen Beispiel festmachen. Ich glaube, Instagram hat für 100 Millionen User ungefähr 3 Jahre gebraucht. TikTok 9 Monate, das konnte ich mir ganz gut merken, quasi die Zeit einer Schwangerschaft. Und ChatGPT 1 Monat. Also wir haben es mit einer unglaublichen Beschleunigung zu tun. Der Begriff die große Beschleunigung ist ja sozusagen auch, so wie ich das verstanden habe, ein Terminus. Auf der anderen Seite haben wir es mit sehr trägen Systemen zu tun und ich würde mal sagen, innerhalb der Trägheit der Systeme ist das Bildungssystem zumindest relativ weit vorne. Wie löst sich denn die Unfähigkeit des Menschen, auf der einen Seite dieses Wachstum, innerhalb dem man ja ist, zu begreifen, auf, so dass er auch ins Handeln kommt und seinen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass er eben nicht in dieser, ich nenne es jetzt mal, Maximierungslogik gefangen ist?
Das ist die große Frage, glaube ich, vor der wir stehen. Aber ein Teil des Problems besteht schon darin, dass den meisten Leuten gar nicht klar ist, dass das die große Frage ist.
Ja? Okay.
Also
okay.
Wenn ich Leuten erzähle, dieses Buch, das Experiment sind wir, das als Taschenbuch dann ja die große Beschleunigung heißt, da hat der Verlag dann gesagt, vielleicht machen wir es mal ein bisschen verständlicher, worum es eigentlich geht. Das ist 2020 rausgekommen ursprünglich. Ja, und da stehen lauter Sachen drin, weißt du, KI und Biotechnologie und wachsende Ungleichheit und digitale Technologie und so weiter und so weiter. Große Datenmengen, die uns jetzt alle im Augenblick mit Wucht um die Ohren fliegen, auf die eine oder andere Art. In dem Buch steht drin, das wird passieren. Jetzt 4 Jahre später beim Thema KI ist es am offensichtlichsten und Klima natürlich auch. Passiert das jetzt? Aber dass das eben keine linearen Prozesse sind, ist im, würde ich sagen, dem Mainstream-Diskurs und im politischen Diskurs schon gar nicht, immer noch nicht angekommen. Und diese ganzen Exponenten, also du hast gesagt, der Begriff die große Beschleunigung, den hat geprägt ein internationales riesiges Wissenschaftlerkonsortium namens International Geosphere Biosphere Project, die eben diese 24 Indikatoren tracken, also irgendwie Versauerung der Ozeane. Ja. Da sind 12 sozioökonomische und 12 ökologische. Tourismus, Bevölkerung in Großstädten und natürlich Wirtschaftswachstum. Damit geht's schon los. Den meisten Leuten ist bis heute nicht klar. Ich habe sogar mit Leuten gesprochen, die Wirtschaftswissenschaften studiert haben. Die wissen es auch nicht, dass ein prozentual konstantes Wachstum von, sagen wir mal, 2% im Jahr immer eine Exponentialkurve ergibt. Und das ist der Zinseszins. Aber es betrifft eben auch Volkswirtschaften. Also die Volkswirtschaft der USA ist über das 20. Jahrhundert hinweg, aller Kriege, Krisen und so weiter zum Trotz, im Schnitt um 2% im Jahr gewachsen. Oder ein bisschen mehr sogar, glaube ich. Eine Volkswirtschaft, die um 2% im Jahr wächst, verdoppelt ihr Bruttoinlandsprodukt, das Maß für die Größe einer Volkswirtschaft, innerhalb von 36 Jahren. 72 durch die Wachstumsrate ist die Pi mal Daumen-Regel. Eine Volkswirtschaft, die um 3% im Jahr wächst, verdoppelt sich in 24 Jahren und so weiter. Kann man sich vorstellen, dass eine Volkswirtschaft, die nach den Bedingungen des 20. Jahrhunderts spielt, wo Wirtschaftswachstum sich im Prinzip 1:1 übersetzt in Ressourcenverbrauch, wenn die halt nach 24 Jahren oder 36 Jahren doppelt so groß ist wie vorher, dann verbraucht sie auch doppelt so viele Ressourcen. Dieses Spiel spielen wir mit der Weltwirtschaft jetzt seit, in Wahrheit haben wir damit am Anfang des 19. Jahrhunderts angefangen, mit dem Beginn der Industrialisierung. Aber in den 50ern beginnt die Exponentialkurve sich halt so richtig nach oben zu krümmen sozusagen. Und da fangen dann diese großen Verdoppelungen an. Und deswegen sind seitdem leider nicht nur wirtschaftliche Indikatoren und die Weltbevölkerung, sondern auch sehr beunruhigende Dinge wie Methan in der Atmosphäre, CO2, Entwaldung, Nitrat in Küstengewässern und weiß Gott was alles noch exponentiell gewachsen. Also dieses Bündel aus extrem bedrohlichen Exponentialfunktionen ist immer noch da. Es sind übrigens die Weltbevölkerung, und dieses Missverständnis gleich aufzuräumen, wächst nicht mehr exponentiell.
Das war schon fand ich auch überraschend übrigens, als ich es gelesen habe.
Das weiß auch kein Mensch. Ja, das ist die eine Exponentialfunktion, an die alle glauben. Bevölkerungsexplosion. Ja. Aber die Bevölkerungsexplosion endete im Jahr 1962. Seitdem schrumpft die Wachstumsrate der Weltbevölkerung. Und wenn's unter Umständen wird sie schon 2050, 2060 wieder anfangen zu schrumpfen, spätestens 2100. Aber die Bevölkerung in Großstädten wächst immer noch. Ne? Und das ist natürlich auch ein Thema, weil Großstädte verbrauchen unglaublich viel Energie, erzeugen viele Emissionen und so weiter und so weiter. Also das Problem, ich würde sagen, also du hast mich nach einer Lösung gefragt. Ich würde sagen, im Moment haben wir noch nicht mal eine akkurate Problembeschreibung. Also wenn du irgendjemanden, der im Moment bundespolitische Verantwortung trägt in Deutschland, fragst, wie entwickelt sich denn die Welt, wird die Antwort, glaube ich, selten lauten, immer schneller und jedes Jahr noch immer schneller. Mhm. Das ist aber der Fall. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Also auch, ich meine, Digitalisierung hat uns viele positive Dinge gebracht. Moore's Law, also die ständige Verdopplung von Computertechnologie in ihrer Kapazität, Leistungsfähigkeit seit Mitte der 60er Jahre, alle 2 Jahre, fürs gleiche Geld doppelt so gute Computer. Ich habe mich mal für einen Dokumentarfilm mit einem Computerhistoriker getroffen im Deutschen Museum in München. Da steht so eine Cray, so ein Superrechner aus den 70er Jahren. Der sieht aus wie so eine Sitzgruppe aus einem Star Trek-Film. Mhm. Also so ein ganz schickes Möbel. Also der ist nicht ganz so schick. Die waren zum Teil auch so in Schwarz und Rot, Kunstleder, aber die ist leider braun in München. Und dann saßen wir da drauf und hat er gesagt, hast du ein iPhone dabei? Und ich gesagt, ja, hier ist mein Telefon. Und hat er gesagt, so dieses Telefon, das du da in der Hand hast, der Rechner, auf dem wir hier sitzen, da kann man sich draufsetzen, weil die Kühlgruppe irgendwie unter so einem Sofa verstaut ist. Dieser Rechner hier hat damals 30 Millionen Dollar gekostet. Und das Telefon, das du da in der Hand hast, dessen Rechenleistung ist ungefähr 1000-mal so groß. Hm. Ja, das Ausmaß der Beschleunigung im Bereich Digitalisierung ist, glaube ich, den Leuten noch am ehesten klar. Aber dass es eben leider auch Exponentialkurven bei Nitrat und CO2 und anderen Dingen gibt, das ist den meisten Leuten nicht klar. Und dass diese großen Sprünge, die dann da entstehen, plötzlich so scheinbar qualitative Veränderungen mit sich bringen.
Also im Sinne von, ja, die Stürme sind plötzlich größer. Wie konnte das nur passieren?
Wo kommen die jetzt plötzlich her? Oder warum können diese KIs jetzt plötzlich sprechen? Vor 3 Jahren, wenn man Siri irgendwas gefragt hat, hat die einen nicht mal verstanden. So, ja. Wie kann das sein? Weil Exponentialkurven dazu führen, dass irgendwann die Veränderungen so schnell passieren, dass sie sich anfühlen wie nicht quantitative, sondern qualitative Veränderungen. Das ist die Situation, in der wir jetzt gerade sind. Und den meisten Leuten ist es nicht klar, dass es so ist. Wenn es endlich mal klar wäre, glaube ich, dann könnte man auch politisch etwas konstruktiver mit dem Thema umgehen. Aber im Moment tun wir alle immer noch so die ganze Zeit, als ob wir in einer linearen Welt leben.
Ich bin, muss ich sagen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Fan von Armin Nassé, der in der Luhmannschen Tradition von Kommunikationssystemen spricht und dem Problem, dass die Sachlogiken einer bestimmten Kommunikationsgruppe immer in sich stimmig sind. Aber wenn man etwas verändern will, muss man quasi an die Schaltstellen. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. In der Corona-Pandemie hatte die Wissenschaft eine Sachlogik, hatte die Politik eine Sachlogik, hatte die Gesellschaft eine Sachlogik und das Bildungssystem auch. Und die großen Konflikte, die ja jetzt auch noch sozusagen im Nachklang weitergekommen sind, haben eben genau diese Konflikte in dieser Schwierigkeit, diese Sachlogiken miteinander zu verknüpfen, offengelegt. Wir haben Klimawandel angedeutet, wir haben die große Beschleunigung angedeutet. Würdest du sagen, dass dennoch in diesem Verständnis der jungen Menschen über solche Strukturen, ist das ein Ansatzpunkt, wo man eigentlich sagen müsste, genau hier müssen wir rein in die Schulen, um diese Dinge häufiger und mehr und nachhaltig zu thematisieren?
Das Bildungssystem ist mir schon persönlich ein großes Anliegen. Es ist ja so, also ich meine, das Ganze hat ja gesellschaftliche Folgeeffekte, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ja, Desinformation und keine Ahnung, alles, was soziale Medien so an Problemen.
Kannst du ganz kurz erklären, warum das ein Folgeeffekt ist?
Naja, beschleunigte Digitalisierung verändert das Mediennutzungsverhalten vollständig. Ja, wir haben, das ist noch eine Frage, die ich immer stelle, wenn ich Vorträge halte, wann ist das erste iPhone auf den Markt gekommen? Da schätzen die Leute oft viel früher, als das wirklich der Fall ist. Das war nämlich 2007.
Ich hätte 2008 gesagt, aber okay.
Ja, aber das ist gut. Ja, 2008 kam noch der App Store dazu. Aber in Deutschland haben wir real existierendes mobiles Internet vielleicht seit 2011, 12. Also da war in den ersten Jahren, hatten noch nicht sehr viele Leute wirklich ein Smartphone. Also jenseits von der BlackBerry-Klientel, die das musste für die E-Mails aus dem Büro. Aber es ist ziemlich kurz, ja. Und das Zeitalter des allgegenwärtigen mobilen sozialen Internets, das ist noch kürzer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 2014 oder 2015 hat Facebook Instagram und WhatsApp gekauft. Also das ist so der Punkt, wo es dann langsam losgeht, ne? Dann kommt irgendwie Gangnam Style. Also es gibt ja so ganz viele Dinge, die die Leute überhaupt nicht mit dem Internet in Verbindung bringen. Aber die Tatsache, dass wir jetzt, dass Südkorea eine popkulturelle Weltmacht ist, ja, mit BTS und Squid Game und weiß noch was alles. Die haben vorher auch schon ein tolles Kino gehabt. Aber dass sie eine kulturelle Weltmacht sind, ist eine ursächliche Konsequenz von globalem Internet. Und als ich mit meinem Studiengang angefangen habe, oder unserem Studiengang in der HW im Jahr 2017, da gab es TikTok noch nicht. Ne? Und jetzt ist es so, dass das natürlich ein maßgeblicher Bestandteil dessen ist, womit wir uns beschäftigen. Und mit all dem haben wir als Gesellschaft einfach extreme Anpassungsschwierigkeiten. Mein altes Standardbeispiel ist immer, die Eltern motzen immer, dass ihre Kinder die Handys die ganze Zeit in der Hand haben. Aber wenn sie mit ihren Kindern beim Essen sitzen und es kommt eine WhatsApp-Nachricht, nehmen sie trotzdem das Handy in die Hand und gucken drauf. Ne? Weil wir es als Gesellschaft eben auch nicht geschafft haben, uns Etikette zuzulegen in dem Tempo, in dem diese Technologien in unser Leben eingebrochen sind. Und deswegen sind da Sachen eingerissen, die aus meiner Sicht heute immer noch eine absolute Unverschämtheit sind. Ich habe mal irgendwann aufgeschrieben, die wichtigste Regel für das Internet ist, Anwesenden es im Gespräch der Vorzug zu geben. Das ist nicht selbstverständlich. Leider inzwischen.
Ich meine, über Smartphone-Nutzung und Digitalisierung insbesondere haben wir im Podcast ja auch schon häufig gesprochen. Gerade was Klima beziehungsweise Bewusstsein für die Veränderung angeht, noch nicht so viel. In einigen Lehrplänen steht bereits die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Doch wie lernen Kinder und Jugendliche ökologisch zu handeln? In einem Beitrag von SWR Das Wissen vom 3.3.2023 wird gezeigt, wie Klimabildung schon von klein auf stattfinden kann.
Die 11- und 12-Jährigen arbeiten sich ein. Wie funktioniert Windkraft und wie sorgen wir für mehr Grün in der Stadt? Das ist die eine Seite der Umweltbildung. Sie erfordert auf der anderen Seite jedoch, das Leben weltweit in seinen Zusammenhängen zu sehen. Die Jungen und Mädchen denken über ihren ökologischen Fußabdruck nach, im Rollenspiel.
Ich besuche die 6. Klasse eines Gymnasiums in Münster. Meine Mutter baut zu Hause Gemüse und Kräuter im Garten an.
Ich bin 12 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in einem Dorf in Ecuador.
Für Mode interessiere ich mich nicht so sehr. Wichtiger ist mir, dass ich immer das neueste Smartphone-Modell besitze.
Wir haben keinen Wasseranschluss an unserer kleinen Hütte, so dass meine große Schwester und ich jeden Tag Wasser vom Brunnen holen müssen. Meine große Schwester hat vor einiger Zeit ein altes Handy geschenkt bekommen. So was will ich auch mal besitzen.
Im Sommerurlaub sind wir nach Spanien ans Meer geflogen.
Wer hinterlässt wo den größeren CO2-Fußabdruck und weshalb? Warum fühlt sich das Mädchen in Ecuador abgehängt, obwohl es doch rein faktisch sehr umweltfreundlich lebt? Ist das gerecht? Spätestens an diesem Punkt wird Umweltbildung global und so komplex, dass auch viele Erwachsene resignieren und das Gefühl haben, am Ende könnten sie doch nichts tun. Was also den jungen Menschen mitgeben?
Zunächst einmal hört man ja schon von vornherein die Schreie der bösen Indoktrinierung der Kleinen, obwohl hier Lernen stattfindet in einer Art und Weise, die eben nicht nur kognitiv funktioniert. Das finde ich immer sehr wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, irgendwie so ein Demokratieverständnis, hier ist ein Arbeitsblatt, Klimaverständnis, hier ist ein Arbeitsblatt, sondern tatsächlich eine Form von Erleben und Partizipation, um eben durch Erfahrung das auch zu verstehen. Mich interessiert sozusagen unabhängig erstmal davon, wie wichtig das ist, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass die Beschäftigung mit dem Klimawandel von rechts als Gefahr dargestellt wird, anstatt das Problem selbst? Oder sagen wir mal nicht nur von rechts, ja, von natürlich, also rechtsoffen bis rechtsradikal sowieso. Aber wie erklärst du dir dieses Aufkommen eines solchen Widerstandes gerade jetzt?
Also das ist jetzt natürlich das zentrale Thema von die Männer, die die Welt verbrennen. Ne? Also mal im Superschnellvorlauf. Also die Öl- und Gaskonzerne wissen seit den 70er Jahren, dass ihre Geschäftsmodelle die Erdatmosphäre aufheizen werden. Ne? Da gibt es wissenschaftliche Studien, die in Science maximal hochkarätig publiziert von Naomi Oreskes, Stefan Ramsdorff und anderen, die zeigen, die Modelle von Exxon in den frühen 80ern, die Klimamodelle waren die besten, die es gab. Und die haben Sachen ziemlich genau vorhergesagt, die jetzt leider genauso eintreten. Und dann haben sie nicht nur Exxon, sondern auch private Ölunternehmer in den USA wie Charles Koch und andere großen Aufwand betrieben, große Summen investiert und sehr ausufernde Strukturen geschaffen, Thinktanks und Stiftungen und Beiräte und vermeintliche Graswurzelorganisationen, die in Wirklichkeit bezahlte Demonstranten sind und so. Es gibt, ist alles nachgewiesen, um die Tatsache, dass ihr Geschäftsmodell den Planeten aufheizt, zu verschleiern. Und das klingt immer wie eine Verschwörungstheorie, wenn man es so klar benennt, aber es ist einfach so und man kann es klar zeigen. Das Buch hat 70 Seiten Quellenverweise. Wir haben es mit einer Industrie zu tun, die seit knapp 50 Jahren einen Apparat zur strategischen Kommunikation und zur Politikbeeinflussung aufgebaut hat, wie es ihn auf diesem Planeten noch niemals gab. Das ist keine Übertreibung. Ja, das ist das eine.
Kannst du das so holzschnittartig versuchen, konkret zu machen? Also ich bin jetzt irgendwie der Shell-Konzern und oder was auch immer für ein Konzern. Wie schaffe ich eine Struktur? Also in ganz einfach gesagt, die Politik beeinflusst.
Ja, also ich bleiben wir mal bei Charles Koch, weil der ist aus meiner Sicht wirklich so der größte Einzeltäter, den es in diesem bei diesem Thema gibt. Ja, der finanziert ab den 70er Jahren erstens, das wissen auch ganz viele Leute nicht, Seminare für Richterinnen und Richter, in denen er ihnen das richtige marktwirtschaftliche Denken auch beim Prozesse abhandeln beibringen lässt, die zum Teil an sehr attraktiven Orten stattfinden und wo dann die Reisekosten bezahlt werden und so weiter. Manche davon sitzen jetzt im Supreme Court. Ja? Also das ist ein Mann, der mit extremem Weitblick strategisch agiert hat. Dann finanziert Koch und andere, auch Exxon auch, eine Gruppe von Wissenschaftlern, die Dinge tun, die man aus heutiger Sicht, das klingt alles wie ausgedacht, das ist aber wahr. Eine kleine Gruppe von Physikern, der bekannteste ist Fred Singer, der 2019 gestorben ist, die ursprünglich eigentlich im Sold der Zigarettenindustrie behauptet haben, Tabak ist gar nicht ungesund Und die wurden dann vielfältig eingesetzt. Dann haben sie zuerst behauptet, der saure Regen, den sauren Regen gibt's nicht. Wir brauchen keine Katalysatoren und keine Schwefelfilter. Dann haben sie behauptet, das Ozonloch gibt's nicht. Und dann haben sie angefangen zu behaupten, die Klimakrise gibt's nicht. Haben angefangen, andere Wissenschaftler, also wirklich Klimaforscherinnen und Forscher sind, zu attackieren und zu diskreditieren. Das war dann in den 90ern, als es relativ, da gibt's dann die ersten Klimakonferenzen, Rio, Kyoto und so weiter. 2010 hätte es in den USA, das weiß heute keiner mehr, fast einen CO2-Preis gegeben. Mhm. Unter Obama. Das sogenannte Waxman-Markey-Gesetz, das war damals mit Stimmen auch von Republikanern bereits durchs Repräsentantenhaus, also die eine Kammer des amerikanischen Parlaments. Und dann hat Charles Koch seine sogenannten Americans for Prosperity, das ist so eine Fake-NGO sozusagen, losgeschickt. Leute, die dann bei Wahlkampfveranstaltungen von den unbotmäßigen Republikanern, die tatsächlich akzeptiert haben, dass es einen Klimawandel gibt, aufgetaut sind und die Leute niedergebrüllt haben, und hat gleichzeitig deren Konkurrenten so massiv mit Spenden ausgestattet, dass sie sozusagen reihenweise die abtrünnigen Republikaner aus dem Amt gekegelt haben. Und am Ende hat es das Gesetz dann nicht mal mehr in den Senat geschafft, weil klar war, da kriegt es keine Mehrheit. Und tatsächlich wirklich, da gibt es Leute, die äußern sich da öffentlich dazu, Republikaner, die sagen, damals ist die Partei gekippt. Das spielt jetzt in den USA. In Deutschland gibt es Strukturen, die vielleicht nicht ganz so ausgeprägt sind. Der Arm des Atlas-Netzwerks reicht auch bis nach Deutschland. Frank Schäffler, ein Abgeordneter der FDP, der mehr oder weniger derjenige ist, der die Entkernung des Heizungsgesetzes letztes Jahr geschafft hat, betreibt einen Think Tank namens Prometheus-Institut, und das ist Mitglied im Atlas-Netzwerk. Aber es gibt vor allem natürlich in Deutschland sehr tiefgreifende Verflechtungen zwischen Autoindustrie und Kohlebranche und so weiter. Und nicht nur Union und FDP, sondern auch der SPD. Und ich komme jetzt zurück auf deine Frage. Es gab eben, und das sage ich jetzt nicht als Wahlkampfvorschlag, das ist einfach ein Faktum, eine Partei, die immer außerhalb dieses Clubs stand und von Anfang an gesagt hat, die Klimakrise ist ein riesiges Problem und das ist das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten sollten. Und die deshalb auch von Anfang an Lösungen für dieses Problem gearbeitet hat und Vorschläge gemacht hat und gesagt, Nord Stream 2 ist eine blöde Idee und wir müssen erneuerbare Energien ausbauen und so weiter und so weiter. Es gab solche Leute auch in der SPD, Hermann Scheer, Vater der Energiewende. Aber mittlerweile ist es halt so, dass die Grünen da scheinbar alleine auf weiter Flur stehen. Und deswegen ist sozusagen alles, was das Faktum Klimakrise benennt, für alle anderen sehr unangenehm. Weil das klingt ja ein bisschen wie Werbung für die Partei, die die ganze Zeit schon sagt, dass es ein Problem ist, während man selber die ganze Zeit so getan hat, als sei es keins.
Das ist sowas, was ich manchmal nicht verstehen kann, dass es gab eine Tagesschau-Meldung, das ist schon ein paar Monate her, 100 Rechtsextremisten arbeiten im Bundestag. Und dann denkt man natürlich, boah, wie kann das sein und so weiter, aber ist mir jetzt egal. Ich dachte nur, okay, also 100 Rechtsextremisten sitzen da an den sozusagen Hauptstellen der Macht. Und dann dachte ich, aber die anderen doch auch. Also die anderen, die Demokraten, sitzen da doch auch alle. Ne, zum Beispiel würde ich argumentieren und habe es auch schon öffentlich gemacht, dass die AfD für junge Leute scheinbar Angebote macht, sozialmedial. Ja, guck mal, wir verstehen dich. Du musst Sport machen, durch den Wald laufen und übrigens auch recht sein. Gibt es denn, denn du hast relativ am Anfang dieses Gesprächs gesagt, du bist auch hoffnungsvoll nach den jetzt, gerade den Ausführungen bin ich nicht mehr sicher, wie das sein kann. Gibt es denn auch Bestrebungen, von denen du weißt, dieses Narrativ auch zu hinterfragen?
Naja, also es gibt natürlich in allen demokratischen Parteien Leute, denen dieses Problem absolut bewusst ist. Es gibt auch eine sogenannte Klimaunion innerhalb der Union, ja, wo Leute sich also wirklich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir müssen da jetzt schleunigst die Richtung ändern. Es gibt natürlich sehr klimabewusste Menschen in der SPD und auch bei der Linke und so weiter und so weiter. Aber was wir hier in Deutschland so machen und denken und was eine Bundesregierung, wie auch immer die aussieht, eine nächste, jetzt für Positionen vertritt, das wird mittelfristig, und das ist das, was mir Hoffnung gibt, nahezu egal sein. Weil,
ich hab's vermutet.
Also erstens ist es so, es gibt drei große industriell-militärische Machtblöcke auf der Welt im Augenblick. Das ist China, die Europäische Union und die USA. die USA haben mit dem Inflation Reduction Act gerade hunderte von Milliarden aufs Gleis gestellt, um eine klimafreundliche Transformation ihrer eigenen Wirtschaft in Gang zu setzen. Wesentliche Teile der Investitionen, die durch dieses Gesetz angestoßen worden sind, machen sich vor allem in Staaten bezahlt, in denen die Republikaner die Mehrheit haben. Also wenn Donald Trump anfängt, dieses Gesetz zurückzudrehen, dann macht er in den Wahlbezirken seiner eigenen Leute die Arbeitsplätze kaputt. Mhm. Und das wird auf Widerstand stoßen. China ist das Land auf dem Planeten Erde, bei das man natürlich an jeder Stelle massiv kritisieren kann und muss, ja, dass eine unmenschliche Diktatur ist, dass die Leute interniert und überwacht und so weiter und so weiter. Aber China baut erneuerbare Energien schneller aus als irgendein anderes Land auf dem Planeten. Und China bläst im Augenblick die deutsche Automobilindustrie aus dem Wasser, weil es nicht so doof war, so zu tun, als sei nichts, sondern gesagt hat, ist ja völlig klar, dass Elektromobilität die Zukunft ist. Mhm. Wir setzen jetzt all in auf Elektromobilität. Deswegen ist jetzt Photovoltaikproduktion in China, Windenergie-Technologie wird in China entwickelt. Batterietechnologie wird in China entwickelt und Elektroautos werden in China entwickelt. Und in Deutschland hält sich ja tapfer die Mär, dass Elektroautos gerade einen Markteinbruch erleben. Ja, drüben in der Wirklichkeit ist es so, dass der Markt für Elektroautos von 23 auf 24 um 20% gewachsen ist. Ja. Also es gibt einen Markt für Verbrennungsmotoren, der seit 2017 schrumpft. Und ein Markt für Elektroautos, der seit 2012, 13, 14, irgendwas in der Größenordnung exponentiell wächst. Genauso exponentiell wachsen Photovoltaik, Windenergie und im Moment mit noch viel, viel größerem Tempo Speichertechnologie. Mhm. Batteriespeicher wachsen um 68% im Jahr. Also man braucht keine 2 Jahre, bis sich da was verdoppelt hat. Also dieses exponentielle Wachstum setzt sich weiter fort. Und jetzt kommt wieder das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Also wir werden in den nächsten Jahren enorme positive Überraschungen erleben, was die Transformation des Energiesystems angeht. In Pakistan, ist gerade eine ganz aktuelle Geschichte in der Financial Times, in Pakistan haben die nationalen Stromversorger gerade massive Probleme, weil sich jeder, der sich es auch noch halbwegs leisten kann, Photovoltaik aufs Dach packt und plötzlich keiner mehr den extrem teuren, dreckigen Kohlestrom haben will. Ja, also die Welt des globalen Südens wird vermutlich das Zeitalter der fossilen Brennstoffe zum Teil einfach hoffentlich elegant überspringen. Und dann können wir in Deutschland entweder sagen, ja, aber wir haben hier immer noch ein sehr schönes Museum für Verbrennungsmotoren, oder wir kriegen doch noch nicht die Kurve. Also insofern wird die nächste Bundesregierung wird alles daran setzen müssen, in diesem globalen Transformationsprozess, der längst in vollem Gange ist, wie gesagt, lauter Exponentialkurven, die alle in die richtige Richtung laufen, überhaupt irgendwie dran zu bleiben. Friedrich Merz hat ja schon angefangen, er findet Wärmepumpen jetzt plötzlich gut. Ne? Der hat jetzt langsam begriffen, dass es möglicherweise eine ziemlich dumme Idee war, noch mal ein bisschen Werbung für Gas halt. Aber es hat alles nichts mit Bildung zu tun.
Naja,
im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne, weißt du, das ist ein Bildungspodcast und ich finde, in einem Bildungspodcast kann man auch gebildet werden. Und gerade wenn es um solche Zusammenhänge geht, ist das ja das teilweise Abstrakte, das teilweise Komplizierte und Komplexe, aber jedenfalls die Grundlage für ein Verständnis von Bildung, das ja Kinder und Jugendliche auf eine Welt vorbereiten soll, die gerade ist, wie sie ist. Du hast gesagt, du bist Vater von Kindern. Wie müsste ein Bildungssystem was müsste Bildung im von mir aus auch größeren Sinne für die jungen Menschen berücksichtigen, die nach der Schule in diese Gesellschaft kommen? Und ich sagte direkt eine Sache, die mir aufgefallen ist, als wir jetzt darüber gesprochen haben, nämlich fernab der Komplexität hast du darüber gesprochen, dass das Problem ist, dass wir oft so tun, als wenn wir es mit einer neuen Entwicklung zu tun haben, weil wir die Genese verpasst haben. Also wir fokussieren uns oft aufs Produkt, was auch immer das für ein Produkt ist, also zum Beispiel KI. Oh, sie kann plötzlich sprechen, weil wir den Prozess verpasst haben. Und das passt eigentlich ganz gut in meine, sagen wir mal, Forderung. Das Entstehen von Information, Wissen, Können und so weiter in den Fokus von Schulen zu bringen, damit nicht am Ende ein normatives Set von abzuhandelnden Kleinstkompetenzen steht, sondern das reflektierte Bewusstsein darüber, wie Entwicklungen zu etwas führen, mit dem man dann umgehen muss. Das wäre sozusagen eine Sache, die ich daraus ableiten würde, aber vielleicht hast du noch eine andere.
Du weißt, also da sind wir uns völlig einig. Ich habe letztes Jahr durfte ich eine Augstein-Lecture halten an der Uni Hamburg. Da ging es um, was muss Journalismus in Zukunft leisten. Und ich glaube tatsächlich, die Antwort für was ist Bildung, muss Bildung in Zukunft leisten, ist davon gar nicht so weit entfernt. Nämlich also, wenn ein Journalismus, der nicht sagt, wie die Kurve aussieht, von der gerade die Rede ist, warum die so aussieht, in welche Richtung sie sich gerade bewegt und in welche Richtung sie sich vielleicht bewegen sollte, der macht seinen Job nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, im Bildungssystem genau das Gleiche. Also, ich meine, bei mir ist es jetzt relativ lang her, dass ich in der Schule war, aber ich glaube, es wäre schon ganz gut, wenn die Art und Weise, wie sich die Welt entwickelt, und zwar interdisziplinär gedacht. Das ist, also interdisziplinär ist so ein Phrasenschlagwort wie lebenslanges Lernen, aber ich glaube, dass da wirklich sehr viel dran ist. Das müsste aus meiner Sicht ein zentrales Element der Bildung von morgen sein. Also wir haben eben, das Kapitel heißt die zwei Kulturen, ne? Die Idee ist ja auch nicht neu, C.P. Snow, Vorlesung aus den 60er Jahren, wo irgendwie sich darüber aufregt, dass die Geisteswissenschaftler alle die Science-Fiction und die Naturwissenschaften so verachten, in Großbritannien damals. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen ist das zum Teil in Deutschland auch immer noch so. Das hat auch was mit Adorno zu tun und so weiter. Ja, also so Zahlen an sich machen erstmal misstrauisch und sind womöglich irgendwie ein Werkzeug der kalten Vernunft, und die ist böse.
Ja, und wenn ich das sagen darf, leider Gottes, deshalb auch ein großes Misstrauen innerhalb der Lehrerschaft gegenüber zum Beispiel empirischen Forschungsergebnissen in Bezug auf die Wirksamkeit von Unterricht. Das ist echt kontraproduktiv.
Ja, also da ist natürlich so, Bildungsforschung ist auch methodisch sicher besonders schwierig, sage ich jetzt als Psychologe, ne? Also das ist was anderes als Physik, da kann man schon auch methodische Fehler machen und vielleicht Fehlschlüsse ziehen und so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Tatsache, dass die Welt jetzt so ist, wie sie ist, da haben in den letzten paar hundert Jahren die Geisteswissenschaften sicher was dazu beigetragen, aber doch eher in etwas moderaterem Ausmaß. Ja? Das kann man jetzt gut, kann man sagen, ja, wenn ihr uns mal hättet machen lassen, dann wäre alles nicht so schlimm. Ja, auf den Standpunkt kann man sich stellen, aber so ist es halt nicht. Ne? Sondern
dann würden wir alle auf dem Felsen sitzen und Hölderlin lesen.
Ja, und vor allem würden wir halt alle an der ersten Blinddarmentzündung verrecken. Ja. Also, ja, das muss ja, man auch schon sagen. Also, ne, in Wirklichkeit ist es halt schon so, dass die meisten Menschen die Errungenschaften der empirischen Wissenschaft durchaus in ihrem Leben zu schätzen wissen. Es ist aber immer noch, glaube ich, tatsächlich, es gibt einen Teil der Gesellschaft, der die tatsächliche Auseinandersetzung damit so ein bisschen bäh findet. Ja, das war bei der Digitalisierung schon so dieses Hihi, ich weiß ja nicht mal, wie man den Computer einschaltet, so als dieses Kokettieren mit der eigenen Inkompetenz, das finde ich irgendwie total unangenehm, ehrlich gesagt. Also man kann natürlich sagen, ich kenne mich mit dieser Plattform nicht aus, ich lerne jetzt von meinen Studierenden über TikTok mehr als die von mir, ist ja klar. Ja, klar. Ja, klar. Aber das ist halt eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe und nicht so ein, ich weiß es nicht und das liegt daran, dass es sowieso nicht wert ist, gewusst zu werden. Das ist leider eine Haltung, die man, glaube ich, immer noch antrifft. Und ich finde vor allem, dass also es ist ja nicht so, dass es nicht sinnvolle Verknüpfungen gäbe zwischen geisteswissenschaftlichen und empirischen Herangehensweisen. Es gibt so tolle Leute, die das können und machen. Ja, irgendwie, mir fällt jetzt Thomas Metzinger ein, ja, ein Philosoph, der sich irgendwie in dessen Arbeit die ganze Zeit das, was die Neurowissenschaft aktuell über das menschliche Gehirn weiß, einfließen lässt in seine Arbeit zur Frage, was ist eigentlich das menschliche Bewusstsein? Und ich finde tatsächlich eine Philosophie, die das, was man zu diesem Thema mittlerweile wissen kann, absichtlich nicht weiß, weil sie es schöner findet, nur zu denken, die kann ich irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Und das gilt für alle möglichen anderen geisteswissenschaftlichen Bereiche auch. Umgekehrt würde ich sagen, da wenn wir jetzt von den Kurven sprechen und den Entwicklungen, ich glaube, dass an ganz vielen Stellen eine historische, also geisteswissenschaftliche Betrachtung von Prozessen, aber eben auch eine Technik oder wissenschaftshistorische, total erhellend sein kann. Aber Wissenschaftsgeschichte habe ich zumindest in meiner Schulzeit im Prinzip, ich hatte einen ganz tollen Religionslehrer, bei dem haben wir das gemacht. Mhm. Ja, aber das war eher so, weil der Typ halt Lust darauf hatte, das mit uns zu machen. Und nicht, weil das irgendwie Teil seines Lehrplans war. Also ich glaube, an ganz vielen Stellen, ich stimme dir völlig zu, wir müssen diese Prozesse begreifen, aber das bedeutet auch, dass man akzeptiert, dass es Dinge gibt, bei denen es besser ist, zu verstehen, was Empirie ist, wie die geht und was sie für Aussagen erlaubt und was für Aussagen sie nicht erlaubt. Und auch sich das anzugucken, was das in der Literatur für Auswirkungen hat. Du hast das Buch gelesen, du weißt, also mich regt wahnsinnig die Verachtung der deutschen Literaturszene gegenüber der Science Fiction auf.
Du kommst gar nicht raus aus dem Buch.
Ja, ich weiß, es ist sehr, sehr wütend an dieser Stelle. Reicher Nitzke, der gesagt hat, das ist ja alles sehr schön, aber Literatur ist es natürlich nicht. Und er hat zwar von Lem nichts gelesen, aber er weiß trotzdem, dass er nichts wert ist und so. Also das ist eine Arroganz, die findet man übrigens auch in dieser Form nur in Deutschland. Mhm. Ne? Diese Grundhaltung sozusagen in dem Moment, in dem es irgendwas mit womöglich belastbaren Fakten oder dem Weiterdenken von Entwicklungen, das ist das, was Science Fiction ja ist, zu tun hat, in dem Moment fällt es nicht mehr in meinen Bereich. Ich glaube, das kann sich Bildung heute nicht mehr leisten.
Ich muss, bevor ich zum Abschluss noch eine Kleinigkeit frage, auch sagen, dass ich das sehr genossen habe, diese Passagen in Das Experiment sind wir, weil ich selber schon seit spätestens dem Staatsexamen Science-Fiction-Literatur und Dystopien sehr zugewandt war. Also natürlich die üblichen Klassiker, ja, George Orwells 1984. Brave New World spreche ich gerade immer wieder mit Schülerinnen und Schülern an. So diese Frage, wäre man eigentlich lieber dumm,
Gibt es ein Verb zur Promiskuität? Promiskuitives Verhalten.
Genau, kann sich promiskuitiv verhalten, abends eine Droge nehmen, hat am Ende noch nicht mal irgendwie ein Hangover. Also sollte man das lieber tun oder lohnt es sich, etwas zu wissen? Das ist ja durchaus eine spannende Frage. Insofern ganz großartig. Wir haben über deine eigenen Bücher geredet. Gibt es noch etwas, wo du sagst, diejenigen, die jetzt sagen so, boah, diese Formen der Komplexität, die finde ich großartig, wo du sagst, da mal reinhören in den Podcast, da mal nachlesen, wie auch immer.
Ja, also ein Buch, das ich immer, das hat aber bestimmt ja auch schon mal jemand empfohlen, empfehlen würde, ist Factfulness von Hans Rosling.
Bis jetzt noch nicht.
Okay, also das hat den großen Vorteil, dass es auch ein Buch ist, das enorm gute Laune macht. Also Stichwort Hoffnung. All die Dinge, die da bei Pinker stehen über Kindersterblichkeit ist so niedrig wie nie zuvor, übrigens in absoluten Zahlen.
Ja, klar.
Ja, das ist irre. Also wir sind mehr Menschen als je zuvor, aber es sterben weniger Kinder als je zuvor in der Geschichte. Diese Dinge, die hat er alle von Hans Rosling. Hans Rosling war ein schwedischer Arzt, der auf Public Health, also öffentliches Gesundheitswesen, spezialisiert war. Und der ist eine Zeit lang um die Welt getingelt mit so einem Fragebogen, wo er auch in Davos beim Weltwirtschaftsforum oder irgendwelchen Versammlungen von Nobelpreisträgern und so Fragen darüber über den Zustand der Welt gestellt hat. Also wie viel Prozent der Mädchen auf der Erde haben mindestens eine Grundschulausbildung genossen und solche Sachen. Und er hat festgestellt, egal mit welchem Publikum er das macht, die Leute liegen immer falsch und sie liegen immer falsch in Richtung negativ. Also die Welt ist wesentlich besser, als die meisten Leute glauben. Und seine Daumenregel war so, die Leute stellen sich die Welt ungefähr so vor, wie sie 1960 oder 1962 war. Und das ist schon irre. Also die positiven Entwicklungen, die stattgefunden haben, die sind den meisten Leuten nicht präsent. Ich habe zum Abschluss noch eine Quizfrage für deine Hörerinnen und Hörer, die in die gleiche Kerbe haut. Mhm. 2022, für dich auch, wurden auf dem Planeten Erde mehr Stromerzeugungskapazität zugebaut als je zuvor. 2022, Erzeugungskapazität für Strom weltweit. Wie viel Prozent davon war erneuerbar? Schätz mal.
Okay, also lautes Denken. Wenn ich laut denken würde, würde ich extrem niedrig anfangen. Ne? Ich würde erstmal so denken, boah Gott, jetzt sage ich 2%, hinterher ist es 0,7 oder so. Aber wenn du die Frage stellst, dann sage ich, es ist viel mehr, als wir denken. Dann gehe ich auf 32% und denk und fast wahrscheinlich komplett daneben.
Ja, du bist aber bei weitem nicht der Einzige. Ich habe noch fast nie jemanden getroffen, der es richtig beantworten kann. Auch nicht bei irgendwie einer Tagung von Cleantech-Investoren oder letzte Woche bei der Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz. Also auch wenn man Fachleute fragt, wissen die alle die richtige Antwort nicht. Richtige Antwort für 2022 ist, 80% des Wachstums waren erneuerbar. Und die richtige Antwort für 2023 ist, 86% waren erneuerbar. Also fossil und nuklear sind die anderen 16%. Die Welt ist im Moment in so unglaublich hohem Tempo dabei, erneuerbare Energien auszubauen, dass sich das niemand vorstellen kann. Und es weiß auch keiner. Das ist ein Grund zur Hoffnung.
Das ist ein Grund zur Hoffnung und vor allen Dingen wissen, dass jetzt natürlich alle Hörerinnen und Hörer dieser Folge. Herzlichen Dank, Christian, für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Meine Frage.
Wie entstand die deutsche Nationalflagge?
Wie entstand der Kuss?
Warum werden Bäume viel älter als Menschen?
1000 Antworten.
Eine Antwort nach der anderen. Auf Fragen, die ihr euch schon immer gestellt habt oder noch nie.
Wird ein Flugzeug schwerer, wenn ein Vogel in ihm fliegt?
Wer hat die Schule erfunden?
Wie funktioniert ein Touchscreen?
Wenn ich mit meinem Finger die Oberfläche berühre, dann berühre ich streng genommen nicht den Bildschirm selbst, sondern eine transparente Schicht über dem Bildschirm. Das heißt, ich habe
1000 Antworten. Kompakt, verständlich und mit Aha-Effekt. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und allen anderen Plattformen.
1000 Antworten.